Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im zweiten Buch der Chroniken im Kapitel 5. Ich lese die Verse 2 bis 5 und 12 bis 14. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der heutige Sonntag steht unter dem Motto Cantate, was da im Verständlichen übersetzt heißt, singt. Im Fokus des heutigen Gottesdienstes soll die Musik und der gemeinsame Gesang stehen. Für mich ergeben sich da zwei Spannungen. Die erste ist wahrscheinlich die offensichtliche. Am Anfang des Gottesdienstes habt ihr irgendwie so ein bisschen das verboten bekommen mitzusingen, zumindest mal in der herkömmlichen Weise. Und da kann man ja mal die Frage stellen, ist es dann überhaupt möglich, den Gottesdienst so angemessen zu begehen? Ich hoffe, dass sich da eine hoffnungsvolle Perspektive auftun wird. Die zweite Spannung, die sich mir auftut, ist tatsächlich eine inhaltliche. Kantate singt. Ich frage mich, warum? Singt ist ja als Aufforderung formuliert. Wenn ich mir vorstelle, dass ich durch Memmingen in die Fußgängerzone da durchlaufe und einfach mal vor Leuten stehen bleibe und sie auffordere, sing, dann bereitet es meinem Kopfkino ziemlich große Freude, weil ich mir vorstellen kann, wie die Leute darauf wohl reagieren würden. Wahrscheinlich genau mit der gleichen Frage. Warum? Vielleicht zeigen sie mir noch einen Vogel oder so. Warum? Was ich damit sagen will, ist, Singen braucht seinen Grund. Ausdruck von Freude braucht seinen Grund. Lobpreis braucht seinen Grund. Auch wenn wir uns manchmal der Gründe für unsere Emotionen nicht bewusst sind, so gibt es sie doch. Und ich finde es wichtig, sich den Gründen bewusst zu werden. Denn der Glaube ist nicht einfach ein äußeres Geschehen. Es geht nicht einfach darum, glücklich zu wirken, weil man ja irgendwie in irgendeiner Weise auch einen Grund dazu hat, auch wenn man ihn vielleicht selbst noch nie ergriffen hat. Es geht auch nicht darum, Lobpreislieder zu singen und dabei besonders fromm oder laut zu sein. Das können Früchte des Glaubens sein, aber sie sind Früchte eines inneren Geschehens. Wenn wir innerlich ergriffen werden, dann wirkt sich das auf das Äußere aus. Wenn Gott uns in einer unglaublichen Weise anspricht oder begegnet, sodass wir gar nicht anders können als diese Freude, vielleicht durch ein Lächeln oder durch ein Lied nach außen zu tragen. Meine Aussage wird heute also nicht sein, singt, weil die haben das damals auch gemacht. Tatsächlich frage ich am Anfang mal nach dem Grund für diese Party, die damals gefeiert wurde. Wie war das damals eigentlich mit dem Tempel? Schau, ich lebe hier in einem Zedernhaus, aber die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. König David wurde damals bewusst, dass sein Lebenslauf nie diesen Verlauf genommen hätte, wenn Gott ihn nicht bis dahin bewahrt und geleitet hätte. Es war ein Ausdruck von Demut, Dankbarkeit und Wertschätzung Gott gegenüber, dass er ihm einen Tempel bauen wollte. Durch den Tempel sollte die Herrlichkeit Gottes treffender, passender symbolisiert werden als durch diese Zeltwände. Aber Gott wollte das nicht. Stattdessen sagte er zu David: Ich werde dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll mir ein Haus bauen und ich werde sein Königtum bestätigen ewiglich. Daraufhin macht Gott noch viel mehr Versprechen an David und damit auch an das Volk Israel. Und im Predigttext von heute erfüllen sich genau diese Versprechen Gottes. König Salomo, der Sohn Davids, hat den Tempel gebaut und jetzt kommt der große Tag des Einzugs Gottes in sein Haus. Die Lade wird hereingebracht, die Stiftshütte und alles und alle heiligen Geräte. Für das Volk Israel offensichtlich ein Grund zu feiern. Und dennoch frage ich, warum? Warum war es ein Grund zu feiern? Dazu liefert der Text gar nicht so viele Aussagen. Aber bei der Öffnungszeremonie spricht Salomo ein Gebet, in dem deutlich wird, welche Hoffnungen mit der Vollendung des Tempelbaus verbunden sind. Im Gebet spricht er einmal folgenden Gedanken aus. Er spricht da Gott an: Gott, dass deine Augen offen seien über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen da selbst wohnen lassen, dass du hörest das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. Gott ganz nah. Gott ganz nah. Einen Ort haben, irgendwo hingehen können, wo man Gott begegnen kann. Gibt es so einen Ort in deinem Leben? Oder ist es vielleicht eine Sehnsucht? Ich habe immer wieder gehört, vor allem in christlichen Kreisen, dass es überhaupt nicht nötig ist, hier Gott irgendwie auf einen Ort zu beschränken, denn er ist ja überall und er hört auch überall unsere Gebete. Und in dem allen habe ich es irgendwie verpasst, nachzufragen, was ist eigentlich das Gute an diesem Tempel? was ist eigentlich das Gute? Denn der Tempel war kein Versuch, Gott einzufangen oder zu sagen, hier wohnt er und er wird dieses Haus nicht mehr verlassen. Aber Gott versprach sich diesem Tempel. Denn er sprach zu Salomo, so sollen meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Gott ganz nah. Wenn du zu ihm kommen willst, dann wirst du ihn da finden. Er hat's versprochen. Da kannst du dir sicher sein. Was ein genialer Gedanke. Ich werde hören auf dein Gebet an dieser Stätte. Wie schön. Gott macht sich erreichbar. Er schenkt dem Volk einen Ort, den wir sehen, den wir antasten können, an dem sie sich wenden können in ihrer Not und Gott verspricht, ich werde dich hören. Dort wird er ihnen Gnade erweisen, mit Sicherheit. Dort wird er ihnen Gehör schenken, mit Sicherheit. Warum? Weil er es versprochen hat. Warum betone ich das so? Manchmal entdecke ich mich dabei, ein bisschen überheblich zu sein. Da schaue ich relativ primitiv auf diese Tempelidee oder auf die Tempelkultur des Judentums und denke so, oh Mann, ihr Armen, ihr habt es überhaupt nicht gecheckt, ihr habt was vollkommen falsch verstanden. Gott ist nicht hier in diesem Ort. Ihr könnt zu Hause in eurem Stüblein beten und er wird euch dort genauso hören. Und so hat sich diese Geschichte für mich irgendwie erledigt und ich werte diesen Gedanken ein bisschen ab. Aber dann habe ich mich oder erinnere ich mich gerne auch bewusst immer wieder an eine Situation. Da war ich gerade in meiner Ausbildung. Ich war im zweiten Ausbildungsjahr. Und es war mal wieder ein harter Tag. Wir wurden im Lehrsaal echt hart gefordert mit Gedanken und so. Und dann lag ich abends in meinem Zimmer und musste wieder mit mir selbst ringen. Mir kamen wieder Zweifel hoch, ob ich tatsächlich gerade auf dem richtigen Weg unterwegs bin. Ob Gott mich hier an dieser Stelle so vorgesehen hat, ob das so passt, ob ich hier sein darf und ob ich da auf seinem Weg unterwegs bin. Und diese Frage hat mich so beschäftigt, dass ich da mit Gott drüber reden musste. Ich lag da und habe ihm Fragen gestellt, wie einem Gesprächspartner. Ich lag da und habe ihn gefragt, was sagst du dazu? Was sind deine Gedanken über mich? Denkst du genauso über mich wie ich gerade? Was ist mein Plan hier? Für mich war es irgendwie eine mittelgroße Krise. Dazu kam, dass ich irgendwie enttäuscht war von meiner Beziehung zu Gott. Ich konnte ihn nicht hören. Ich wusste nicht, was er von mir will. Ich wäre ihm gern viel näher gewesen. Ich wusste aber nicht wie. Und dann lag ich da mit Tränen im Gesicht und habe mit ihm gesprochen. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Das Gefühl, dass mein Gebet an der Zimmerdecke hängen bleibt. Dass es irgendwo endet, dass die Leitung gekappt ist. Hörst du mich überhaupt? Interessiert es dich überhaupt? Und dann habe ich überlegt und nachgeforscht, wie bete ich denn eigentlich richtig? Hört Gott mein Gebet? Muss ich irgendwie in einer besonderen Art und Weise beten? Mache ich was falsch? Und ganz ehrlich, wie gerne hätte ich in diesem Moment einen Tempel gehabt, von dem Gott selbst versprochen hat, ich höre auf das Gebet meines Knechts an dieser Stätte. Ohne Wenn und Aber. Es gibt so viele Menschen, die von A nach B bis zu Z rennen, um irgendwo Gehör zu finden. Um irgendwo jemanden zu finden, der einem weiterhelfen kann. Jeder von euch kennt wahrscheinlich so Notsituationen, in denen man irgendwie jeden Strick greifen möchte, den es gerade so gibt. Woher kommt mir Hilfe? Selig, wer da eine Antwort findet. Und wenn das mal kein Grund zum Feiern war für das Volk Israel, Gott ganz nahe. Er verspricht sich in diesen Tempel rein. Er wird da sein. Jetzt stellt sich mir die Frage, woran können wir uns eigentlich freuen? Singt, ist das Motto. Aber den Tempel gibt's gar nicht mehr. Den Ort, in den Gott sich hineingesprochen hat, der ist weg. Ihr aber sollt singen. Warum? Nachdem ich jetzt versucht habe, euch die Idee des Tempels ein bisschen schmackhaft zu machen und nachzuvollziehen, was der Grundgedanke dahinter war, glaube ich, müssen wir aber auch drauf schauen, wie sich dieser Tempelkult, diese Kultur entwickelt hat über die Jahrhunderte. Bis hin zu der Zeit Jesu hat sich nämlich einiges getan. Als Jesus präsent war, übte er scharfe Kritik an der Tempelkultur seiner Zeit. Die ursprüngliche Idee des Tempels als Begegnungsstätte mit Gott, so sagt Jesus, pervertierte zur Räuberhöhle. Es schlichen sich kapitalistische Züge ein, es schlichen sich Irrlehren ein. Der Tempel wurde missbraucht für die verschiedensten Dinge. So hat Jesus, so hat Gott gemerkt, dass der Plan eines Tempels in Gottes Augen gescheitert war. Die Menschen haben ihn sich zu eigen gemacht und zu etwas umgestaltet, sodass es nicht mehr das war, was es eigentlich gedacht war. Aus diesem Grund errichtet Gott selbst einen Tempel. Einen, wie es im ersten Petrusbrief steht, aus lebendigem Stein. Ich lese aus 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Zu ihm, zu Jesus, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Der Ort, an dem Gott die Erde berührt. Die Idee des Tempels. Aber Gott erbarmt sich, indem er selbst Mensch wird und unter uns wohnt. Ein lebendiger Tempel, weil nicht aus Stein, sondern barmherzig und gnädig und treu. Wenn ich auf das Leben Jesu schaue, dann merke ich immer mehr, wie passend diese Interpretation ist. Wie stimmig dieses Bild. Jesus als lebendiger Tempel. Der Ort, an dem wir Gott selbst begegnen, in dem er zu uns spricht. Paulus sagt im Römerbrief mal, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. In ihm sind wir gerecht. In ihm haben wir Leben. In ihm haben wir Gehör. Aber der Petrusbrief setzt noch einen drauf und sagt, ihr seid lebendige Steine. Denn Gott nimmt Wohnung in euch. Wie wir alle Glieder eines Leibes sind, so sind wir auch alle Steine des lebendigen Tempels. Wisst ihr, was das heißt? Wo Menschen, Christenmenschen wie euch begegnen, da haben sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wo ihr untereinander Gemeinschaft lebt, da erfahrt ihr Gott. Wisst ihr, warum ich heute Bock auf Singen habe? Weil ich so sehr genieße, mir dem bewusst zu werden, wer mir hier gegenüber sitzt, wer mich zu Hause erwartet. Ich freue mich, weil Jesus Lust hat, mir durch jeden Einzelnen von euch zu begegnen. Ich bin froh, dass ich nicht nach Jerusalem gehen muss, um Gehör bei Gott zu finden, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Er verspricht sich rein in uns, in unsere christliche Gemeinschaft. Für mich ist das eine riesen Ermutigung, die Gemeinschaft unter Christen wieder bewusster zu leben, zu sehen mit Gottes Augen, dass ihr lebendige Steine seid, dass wir ein Tempel sind. Ich habe die Frage gestellt, warum singen? Ich habe meine Antwort. Und ihr?